Guten Tag, ich kämpfe gerade mit einer neuen Mikrofontechnik, aber sie scheint jedenfalls einigermaßen zu funktionieren. Ist ein bisschen irritierend. Ich mache es etwas höher. Ja. Jetzt besser? Ja, jetzt beiße ich rein. Es ist sehr schön, dass es jetzt auch die Atemgeräusche vollständig mit überträgt. Achso, ich wische erstmal. Jetzt ist es aus, ja. So. Jetzt noch ein Versuch. Geht das jetzt? Ja, doch, jetzt ist es zu verstehen. Also, wir machen jetzt weiter mit der Funktion mehrerer Veränderlicher. Also eine Funktion von n Variablen, f bildet n nach r. Und notwendige Bedingungen für Extremalwerte, das Ding nervt. Ja, Differenzierbarkeit von f und halt Verschwinden des Gradienten von des Gradienten an einer Stelle x, notwendige Bedingung. Für Extremalstelle. Jedenfalls, wenn die Extremalstelle aus dem Inneren des Definitionsbereichs sein soll. Ich habe es jetzt hier nur mit R hoch n geschrieben, aber das ist, glaube ich, einigermaßen klar. Und wir hatten dann gesagt, dass der Gradient eben besteht, also ein Vektor, ist der besteht aus den n partiellen Ableitungen in die Richtung so, dass es in alle Richtungen eben nicht hoch bzw. auch nicht runtergehen soll, sondern Steigung 0 haben soll. So, und als Beispiel, das war letzte Woche dran, Beispiel und Anwendung. Ist ein etwas komplizierteres Beispiel. Ist eben die Ausgleichsgrade oder Regressionsgrade. Und das sieht so aus. Wir hatten ja diese Geschichte schon ein paar Mal besprochen, man hat Messungen. Und zwar hat man Innenmessungen gemacht mit Messstellen. x1, x2 bis xn und Messwerten y1, y2, yn. Und man hat guten Grund zu der Annahme, ich gehe mal so weit zu sagen, von denen man sogar weiß, dass sie wenigstens theoretisch aus einem Zusammenhang der Form y gleich ax plus b stammen müssen. Kann passieren. So, und das ist ein theoretischer Zusammenhang, von dem man weiß, dass er halt einfach so aussehen muss. Aber A und B sind in der Regel noch unbekannt. Das heißt, wir haben so eine Situation, wir haben hier die Messstellen x1, x2, x3, x4, x5, positiv oder eventuell auch negativ, das ist mir im Moment egal, und dann halt Messwerte y1, y2, y3, y4 und so weiter. Moment, hier muss y1 sein, y2 und so weiter. So, und jetzt wissen wir, oder haben guten Grund zu der Annahme, dass der Zusammenhang so aussehen muss. Aber die Messwerte sind natürlich jetzt ein bisschen abweichend davon. Aus denen kann man das nicht ableiten. Gut, und gesucht werden jetzt A und B. So, dass diese Gerade, die ich da angedeutet habe in Rot, bestmöglich ist. Das Mikrofon überträgt ja auch sehr schön so kleine Ruckelgeräusche. Gut, was heißt das jetzt, bestmöglich approximiert werden? Muss ich mir erstmal überlegen, was maximiert oder minimiert werden soll, also bestmöglich. Dazu definiere ich eine Funktion, die jetzt die Variablen a und b hat. Ich suche ja a und b so, dass ich das was minimiere oder maximiere. Und zwar mache ich Folgendes. Ich nehme a und b aus dem R2, also zwei Paare, reellwertig, und ich ordne, so, ich male das mal in Farben, den zwei Werten a und b zu. Also, ich nehme A mal xk plus b. Das wäre theoretisch, also wenn mir a und b meine Gerade beschreiben, wäre das just die gelbe Linie hier, die rote Linie hier. Und das wäre sozusagen dieser Wert hier. So, und gemessen habe ich aber y1. Das heißt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich ziehe also y1 bzw. allgemein yk ab. So, das ist die Abweichung von der Geraden, die durch a und b beschrieben wird. Und dem Messwert, den ich tatsächlich an der Stelle xk gemacht habe. Und davon nehme ich jetzt, das kann positiv sein oder negativ, das Quadrat. Dann kriege ich auf jeden Fall was Positives. Und darüber nehme ich jetzt noch die Summe. K gleich 1 bis n. So, die Summe der Fehlerquadrate. Ja, und dann suche ich a und b so. Ich schreibe mal das nochmal blau. Ja, dass der Fehler möglichst klein wird. Hier sind die gesamten Einzelfehler addiert und quadriert. Diese Funktion f soll also in dem gesuchten Punkt a, b gerade ein Minimum annehmen. Und nach Möglichkeit ein globales Minimum. Gut, das ist wieder mal die Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Und ist ebenfalls schon von Gauss betrachtet worden. Ups. So, das Erste, was an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich verwirrend sein kann, ist, dass ich eine Funktion von a und b betrachte. Die Messwerte, die hier x1 bzw. y1 bis xn, yn heißen, die sind überhaupt nicht variabel. Die sind fest, an denen wackele ich gar nicht mehr. Diese Formulierung, die hier steht, da wird das x die Variable. Und das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, dass sie in unterschiedlichen Problemen sich nicht von den Notationen verwirren lassen sollen. Sie müssen wirklich vergegenwärtigen, dass Sie hier die Variablen a und b betrachten. Die x und die y sind einfach fest, an denen wackeln Sie nicht, nach denen leiten Sie auch nicht ab oder so. Also jetzt der Reihe nach. Funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Okay, dann müssen wir jetzt... also ich lauter und Sie leiser sprechen. Und wir machen hier weiter. Also, wir berechnen jetzt hier den Gradienten. Der Gradient von f ist natürlich eine Funktion jetzt von a und b, ausgewertet in a und b. Besteht aus den beiden Komponenten partielle Ableitung in Richtung a und partielle Ableitung in Richtung b. Hängt auch wieder vom Punkt a, b ab. So, das heißt, wir müssen diesen Ausdruck, der hier steht, erstmal nach a ableiten. Ableitung nach a, wieder ein Punkt a, b. Okay, gucken wir uns das an. Das ist erstmal eine Summe. Alle einzelnen Summanden werden einzeln abgeleitet nach a. Das steht irgendwas hoch 2. Das ist also 2 mal innere Ableitung. Und dann wieder die Summe genommen. Das ist also Summe, k gleich 1 bis n, Ableitung 2 mal diesem hier, mal innere Ableitung, 2 mal axk plus b minus yk. So, und innere Ableitung nach A ist gerade mal xk. So, der Deutlichkeit halber nochmal. Ableiten nach A. Und nach nichts anderem. Und die Ableitung nach B. A. Und weil jetzt kommt natürlich, wer A sagt, nach B. Genauso das gleiche Argument, ich leite die gesamten Dinger nach B ab. Summe der Terme, da werde ich einfach die Ableitung der einzelnen Terme nehmen. Also kriege ich wieder 2 mal AXK plus B minus YK. Und die innere Ableitung nach B, ja, da ist nicht viel. Da steht einfach nur 1. So, der Gerechtigkeit halber schreibe ich auch nochmal ableiten nach B drunter. Und jetzt müssen wir das 0 setzen. Also Ableitung nach A, partielle Ableitung nach A gleich 0. Okay, da muss diese Summe 0 sein. Ich schreibe die 0 links, 0 links hin. 0 ist gleich dieses hier. Die 2 ist egal. Ich meine, 2 mal irgendwas ist 0, genau dann, wenn irgendwas 0 ist. Und ich löse das gleich auf. Ich multipliziere das xk hier rein. Dann kriege ich halt Summe axk Quadrat. Hier xk Quadrat. Plus. So, jetzt steht hier b mal xk, Summe b mal xk, das kann ich das b gleich rausziehen. Und jetzt wird der Platz knapp. Und zum Schluss steht hier minus Summe yk mal xk. So, hässlich, gebe ich zu. Ich habe ein bisschen zu viel Platz gelassen. Das ist die eine Gleichung, die partielle Ableitung nach A gleich 0. Und entsprechend partielle Ableitung nach B gleich 0, gleiche Argumentation, gleiche Rumrechnerei. 0 ist gleich, okay, dann steht hier mal 1. Das Quadrat taucht hier nicht auf. Dann steht hier plus Summe b, k gleich 1 bis n, und dann steht hier minus Summe yk. Ja, also wie gesagt, ob zweimal irgendwas 0 ist oder ob irgendwas 0 ist, ist das ja das Gleiche. Nicht? Die habe ich dann einfach weggelassen. So, und das sieht immer noch unübersichtlich und hässlich aus. Man sieht ein bisschen was. Ich nehme n mal die Summe b, ohne dass das der Summand irgendwie von Index k abhängt. Das ist es also gleich n mal b oder b mal n. So, ich schreibe das Ganze nochmal hin. So, ich schreibe die zwei Gleichungen nochmal hin, ein bisschen verändert. So. Auf der einen Seite steht hier Summe a mal irgendwas, das a kann ich rausziehen. Das ziehe ich raus. Entsprechend ziehe ich es auch hier raus. Und alles andere reproduziert sich einigermaßen. Also das erste ist a mal Summe x2 Quadrat. Plus b mal Summe xk, xk, das ändert sich nicht. Okay, jetzt bringe ich das, was überhaupt nicht von a und b abhängt, dieses hier auf die rechte Seite. Das ist xk, yk. Einfach nur, dann ist das Minuszeichen weg. Und entsprechend die zweite Gleichung. Moment, was steht da? Yk. So, und dieses Gleichungssystem, zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, die beiden Unbekannten sind a und b, löse ich halt hier, ist es relativ elementar machbar, das aufzulösen nach a und b. Eine Möglichkeit ist es, hier das b jeweils mit dem gleichen Faktor zu multiplizieren und dann die beiden Gleichungen voneinander abzuziehen. Also ich multipliziere diese obere Gleichung mit n, die untere Gleichung mit Summe xk. Das möchte ich nicht nochmal alles hinschreiben, weil es sieht hässlich aus. Es ist aber vom Prinzip her einfach. Nicht? Also das hier ist eine Zahl, das hier ist eine Zahl, das hier ist eine Zahl. Die ist kompliziert von der Hinschreibung, sind einfach feste Zahlen. So, das multipliziere ich damit, das multipliziere ich damit und dann ziehe ich es voneinander ab. Was ich da kriege ist, schreibt man dazu, dann subtrahieren. Das heißt, hier steht a mal n mal Summe xk Quadrat, k gleich 1 bis n, hier das mit dem n multipliziert. Dieses hier subtrahiert, minus a mal Summe k gleich 1 bis n xk. Hier habe ich noch mit der Summe xk multipliziert. Also steht hier ein Quadrat. Und das ist das gleiche wie das mit n multipliziert. N mal Summe xk yk minus dieses hier mit Summe xk multipliziert. Okay, und dann steht das a praktisch schon da. Jetzt klammere ich das a noch aus. Dann habe ich noch hier eine Differenz, dieses minus jenem. Rechts steht irgendeine Zahl, also ist das a rechts die Zahl geteilt durch dieses hier. Also ich schreibe es mal hin, a ist gleich, so ich schreibe jetzt nochmal wieder alles ab. N mal Summe k gleich 1 bis n xk yk minus Summe k gleich 1 bis n xk mal k gleich 1 bis n yk. Geteilt durch n mal, ja okay, dieses hier. Hier habe ich gerade einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich den Fehler gemacht, dass ich hier die Quadrate vergessen habe, die von da oben kommen. Xk Quadrat minus Summe xk in Klammern Quadrat. So, das sieht hässlich aus. Aber das, was da rechts steht hier, das sind Zahlen, die ich allesamt aus meinen mittlerweile weggewischten Messreihen gekriegt habe. Also x1 bis xn, y1 bis xn, da muss ich hier nur diese Zahlen einsetzen und addieren und multiplizieren, quadrieren und so weiter und dann steht das alles da. So, jetzt habe ich das A. Ich kann es jetzt hier einsetzen und die Gleichung nach B umformen. Oder ich kann es hier einsetzen und diese Gleichung nach B umformen. Das ist egal, was ich mache. Es kommt in beiden Fällen das Gleiche raus. Das rechne ich aber nicht vor. Ich schreibe nur hin, was als Ergebnis rauskommt. Ja, das einsetzen und dann nach B auflösen gibt halt B ist gleich die rechte Seite minus A mal die linke, A mal diesen hier geteilt durch das hier und YK. Okay, hier habe ich die zweite genommen. So, dass ich damit, ich kann jetzt hier natürlich nochmal A einsetzen, nicht? Da. Und dann kann ich noch ein bisschen umformen, das will ich aber nicht machen. Ich kriege aber jedenfalls raus, A ist eine geschlossener Ausdruck in der Messreihe. B ist ein geschlossener Ausdruck in der Messreihe, wenn ich das A eingesetzt habe. Ich habe zwei Zahlen, A und B, und ich schreibe sie nochmal hin. Entschuldigung, xk, yk. N mal Summe xk Quadrat minus Summe xk Quadrat. B gleich 1 durch n, ja, das gleiche nochmal. Yk minus a mal Summe xk. Ja, das Erste, was wir jetzt haben, ist, dass dieses Paar, wenn wir uns hier nicht verrechnet haben, was durchaus passieren kann bei dieser Art von Rechnung, Kandidat für eine Nullstelle ist. Ich habe extra etwas Platz gelassen, weil ich gleich noch was hinschreibe. Zunächst mal ein Kandidat für eine lokale Extremalstelle. So, nächste Feststellung. Okay. Der Sicherheit halber schreibe ich nochmal zu, dass diese Funktion f, die da steht, sehr schön ist. Sie ist überall differenzierbar, also partiell differenzierbar und hat keine äußeren Punkte, keine Randpunkte. Wir betrachten sie auf ganz R2. So, und jetzt muss man weiter argumentieren. So, weiter zu argumentieren, da kann man erstens zweite Ableitung, zweite partielle Ableitung ausrechnen. Das ist technisch möglich, das ist nicht schlimm an dieser Stelle. Ich will es nicht vorrechnen, man kommt hier zu einem vernünftigen Ergebnis, auch mit zweiten Ableitungen. Man kann aber auch mit Intelligenz rangehen, es braucht weniger Tafel, indem man halt sagt, okay, diese Funktion, die hier steht, f, die hat die Eigenschaft, dass wenn ich mit a, b weit draußen bin, weit draußen heißt also weit weg von den ganzen xks und ysks, das sind endlich viele, da kann ich irgendwo weit draußen sein, dann wird die Funktion groß. Hier stehen nur positive Summanden und diese Differenzen, die hier stehen, egal wohin wo ich mit a und b hingehe, solange ich weit weg bin vom Nullpunkt mit a und b, sind das große Zahlen und die Summe wird erst recht groß, sodass die Funktion, egal wo ich hingehe, gegen unendlich geht oder unbeschränkt bleibt. Sie geht insbesondere nicht ins Negative. Die ist immer größer gleich 0. Das heißt, dieser Kandidat, der hier ist, und jetzt stelle ich noch was anderes fest, ich habe nur einen Kandidaten für eine Nullstelle gefunden. Einziger. Ich habe eine Funktion, die weit draußen weg vom Nullpunkt groß wird, beliebig groß. Die hat einen Kandidaten für eine Nullstelle. Aus diesem Grund, für eine lokale Extremalstelle, aus diesem Grund kann diese lokale Extremalstelle nichts anderes als eine Minimalstelle sein. Und insbesondere, weil es auch noch beliebig groß wird draußen, muss es auch globale Minimalstelle sein, nicht nur eine lokale. So kann man also argumentieren, ohne mit zweiten Ableitungen zu rechnen zu müssen. Und gut. Gut, ich schreibe das nochmal hin, damit es an der Tafel gestanden hat. Also dieses Paar AB, was da steht, dass das tatsächlich global ist. Also lokale Minimalstelle. Da schreibe ich noch nicht nochmal hin, dass man das mit Hesse-Matrix oder auch durch Überlegen machen kann. Und verweise ansonsten auf das, was ich gerade verbal gemacht habe und schreibe das nicht weiter hin. Und das Schöne ist hier, dass man tatsächlich also für einen Zusammenhang, der durch eine Gerade beschrieben wird, mit Messungen eine Schätzung oder eine sinnvolle Setzung von bestmöglicher Gerade A und B mit diesen Zahlen hier kriegt, die man aus den Messungen bestimmen kann. Wo man auch tatsächlich herleiten kann, dass diese zwei wirklich ein sinnvolles Kriterium erfüllen, nämlich die beste Geradenapproximation hinsichtlich der Fehlerquadrate, der minimale Fehlerquadrate ist. Abgesehen davon, dass diese Formel hässlich ist, das ist sie. Also mit diesen X und Ys, die da stehen, das ist unübersichtlich und es ist auch etwas, wo ich dringend empfehle, sich das nicht zu merken. Sowas kann man auf jeden Fall nachgucken. So. Jetzt können wir theoretisch eine kurze Pause machen, aber da wir jetzt schon eine Mikrofonsuchpause gemacht haben, schlage ich vor, die sehr kurz zu halten. Nein? Einfach weitermachen? Okay. Dann mache ich jetzt doch einfach weiter. Mit einem neuen Abschnitt, der wieder zu etwas kommt, was Sie in der Schule schon gemacht haben, nämlich Integralrechnung. So, und zunächst mal zur Motivation. Wir kommen wieder zu Funktionen, die nur von einer reellen Variable abhängig sind. Also die mehreren Variablen sind im Moment erstmal vorübergehend weg. So sieht diese Funktion f zum Beispiel aus, der Graph. So, und was ich jetzt möchte, ist, ich nehme hier zwei Punkte, A und B. Und möchte die Fläche hier drunter bestimmen. Also wie groß ist diese Fläche hier? Also die will ich jetzt nicht schraffieren. Dieses Stückchen, was da ist. Die Fläche unter dem Graphen zwischen A und B. Und was man dazu macht, ja, Flächen berechnen kann man für geometrische Objekte sehr schön. Also, ups, ich mache es mal so ein bisschen anders. Für ein Rechteck ist die Fläche gerade Produkt der Seitenlängen. Und für ein Dreieck ist es halt gerade die Hälfte davon und so weiter. Ich benutze jetzt einfach nur, dass ich weiß, wie groß die Fläche eines Rechtecks ist. Und unterteile hier das Intervall von A bis B in kleine Stücke. Und so weiter. Also ich schreibe da x0, x1, xn bis xn plus 1. Wobei jetzt nur aus Bezeichnungsgründen das A und das B sein soll. Das heißt, ich habe also hier x0, x1, xn. Xn plus 1. Und ja, jetzt kann ich die Fläche hier approximieren. Also ich kann dieses Stück angucken, diese Fläche hier. Und ich kann zum anderen eine nicht mehr existente Farbe nehmen. Die sehen alle gleich aus hier. Ja, okay. Also ich kann das kleinste Element, also den kleinsten Wert, den f annimmt hier, und den größten Wert, den f annimmt hier, nehmen. Oder den linken Endwert. Aha, ich war gerade im Moment ein bisschen verkehrt. Ich nehme gar nicht den kleinsten und den größten Wert, sondern nehme einfach den linken Intervallwert. So. Das mit dem Kleinsten und Größten lasse ich gerade weg. So. Also ich nehme immer das linke Intervallende. Sekunde, wo muss ich anfangen? Bei 0 muss ich anfangen und gehen bis n. So, das ist natürlich jetzt erstmal nur etwas, was mit der Gesamtfläche, was die Gesamtfläche noch nicht komplett ergibt, die tatsächliche. Denn sobald ich dann eine andere Unterteilung des Intervalls nehme, eine feinere oder so, kriege ich einen anderen Wert raus normalerweise. Es ist aber vorstellbar, dass in dem Moment, in dem ich es immer feiner mache, je enger ich diese zwei Abstände mache, umso dichter komme ich an die Fläche dran. Ich nehme also immer mehr Zwischenpunkte. X0 und xn plus 1 liegen ja sowieso fest. Ich nehme jetzt einfach immer mehr Stücke dazwischen. x1 bis xn und lasse n immer größer werden. N gegen unendlich gehen. Und dann definiert man das Integral als Grenzwert dieser Annäherung. Ich schreibe das mal so ein bisschen etwas ungenau. Ich verwende die Schreibweise Integral f von x dx. Das wird jetzt definiert einfach. Ich nehme diese Summen, die da stehen, Summe f von xk mal Intervalllänge. Ich lasse das hier Platz. Und da nehme ich halt immer mehr und mehr und mehr, also lass n gegen unendlich gehen. Und natürlich funktioniert diese Setzung des Integrals nur dann, wenn dieser Grenzwert auch existiert. Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, sich Gedanken darüber zu machen, dass der nicht existieren muss. Aber in den Fällen, die ja im Wesentlichen interessant sind, existiert er trotzdem. Ich formuliere das als Satz. Wenn die Funktion f so aussieht, wie ich sie gemalt habe, wenn sie also so schön stetig zeichenbar ist, also stetig ist, keine Sprünge hat in diesem Fall, oder auch wenn sie zwar Sprünge hat, aber monoton ist, also wachsend oder fallend, ja, dann existiert dieser Grenzwert, Stern hier, das Integral existiert. Ja, und außerdem, hier habe ich ja gesagt, ich mache meine Stützpunkte, meine Zwischenpunkte immer feiner und feiner. Da gibt es aber ja viele Möglichkeiten, nicht? Ich meine, ich kann upsa, das hier klein werden lassen und die anderen bestehen lassen. Da unterschiedlich schnell die Abstände gegen Null gehen lassen. Und das ist unabhängig davon, allerdings muss ich mit einem Sachen, mit einem Punkt aufpassen. Ich muss darauf achten, dass es auch wirklich immer feiner wird. Also dass es überall die Abstände zwischen beliebigen zwei Punkten klein werden. Ja, und das schreibe ich so. Ich möchte gerne, dass x k plus 1 minus xk, dieser Abstand zwischen zwei Intervallpunkten klein wird, und zwar für alle k's. Also das Maximum k zwischen 0 und n. Das ist halt die größte Intervalllänge, die ich bei dieser Unterteilung mache. Die muss auch gegen 0 gehen. So, das ist das Ende der Integralrechnung. Also könnte es jedenfalls sein. Ich sage noch dazu, dass ich tatsächlich hier gar nicht unbedingt darauf angewiesen bin, den linken Endpunkt zu nehmen. Hier, da, da. Ich kann auch den rechten nehmen und der Satz bleibt trotzdem richtig. Das gibt das Gleiche. Ich kann auch irgendeinen beliebigen Zwischenpunkt in dem Intervall nehmen. Und auch das gibt diesen Satz, gibt das gleiche Integral. Ich schreibe das nochmal dazu. Tatsächlich kann man dann auch... Ja, ich nehme jetzt irgendeinen beliebigen Zwischenpunkt, von dem ich nichts weiter sage, als dass er Xi heißt. Das mache ich aber nur als Zwischenbemerkung und insbesondere, damit Sie auch das Schreiben von Xi mal lernen. Das ist Xi, griechisch Xi. Bitte, wie ist das? Also das ist, auf Aufgabenblatt 1 ist das alles nochmal hingeschrieben, die ganzen griechischen Buchstaben. Ich versuche das, ich bin ja selbst kein Grieche. So sieht das ungefähr aus. Das ja. Also so ein Kringel, dann noch ein Kringel, also hier so, so und soll schön aussehen, nicht? Jedes vernünftige mathematische Textverarbeitungsproblem hat das. Problem, nicht Programm, meine ich. Xi, griechischer Buchstabe. Jetzt bitte keine griechenlandfeindlichen Äußerungen. Wahrscheinlich sind Sie noch beeindruckter, wenn ich das große Xi hinmale. Das sieht nämlich so aus. Gut, das ist also das Integral. Ah ja, okay. Ich wollte noch dazu sagen, der Wert, der hier rauskommt bei dieser Grenzwertbildung, für festes a und b, Funktion gegeben, ist eine Zahl. Ist einfach eine Zahl. Und der heißt Integral bzw. bestimmtes Integral. Also Integral der Funktion f zwischen a und b. So, also wenn man jetzt ein Integral berechnen will, konkret, f gegeben und ein Intervall. Ja. Das Kästchen heißt, dass der Satz da zu Ende ist. Also hier der Satz, der hier vorne irgendwo angefangen hat, da oben. Bleibt da. Ja, dann kann man hingehen, diesen Satz benutzen, wenn man das Integral ausrechnen will. Und man fängt dann an, das Intervall, ja weg ist es, zu unterteilen, berechnet diese Summen, die hier stehen, macht die Unterteilung immer feiner, rechnet mehr und mehr und mehr, wertet die Funktion in diesen Werten xk oder, wenn man es schreiben kann, xik aus, also irgendwelche Funktionswerte, in denen die Funktion sich schön auswerten lässt, meinetwegen, und hat eine Menge Arbeit, weil man muss mehr und mehr machen. Wenn das Integral existiert, was es tut in vernünftigen Situationen, dann wird diese Approximation hier besser und besser und besser. Und irgendwann hört man auf, weil die Rechnergenauigkeit überschritten ist oder der Feierabend da ist oder sonst was. Diese Methode funktioniert auf jeden Fall immer beim Integrieren, beim Integralberechnen. Es gibt ein bisschen bessere Methoden. Und wir werden zu Standardtechniken zur Berechnung von Integralen kommen, die speziell in Schulen viel behandelt werden. Partielle Integration, Substitution und solche Sachen. Man sollte vielleicht gleich sagen, dass diese Techniken zwar nützlich und schön sind, aber nur sehr, sehr kleine, also nur sehr, sehr wenig Funktionen überdecken. Die meisten Funktionen lassen sich nur so integrieren. Und früher war das ein echtes Problem, weil diese Rechnerei hier, als man noch mit Papier und Bleistift oder auch meinetwegen mit einem besseren Taschenrechner gerechnet hat, das sehr mühsam war. Mittlerweile sind aber Berechner so gut, dass sie diese Art von Berechnung, die hier steht, sehr vernünftig und zuverlässig machen können. Sodass die gesamten Kulturtechniken der Integration, die man so entwickelt hat über die Jahrhunderte, tatsächlich zwischenzeitlich nicht mehr so entscheidend sind, nicht mehr so wichtig. So, jetzt habe ich hier hingeschrieben, f gegeben, Intervall a bis b, dann ist das eine Zahl. Diese Zahl hängt natürlich von a und b. Wenn ich a und b verändere, ändert sich das Integral. Wenn ich die Funktion f verändere, also eine andere Funktion f nehme, ändert sich das Integral natürlich auch. Aber dieses von x dx, das müsste man eigentlich gar nicht hinschreiben. Manchmal wird das konsistenterweise deswegen auch nur Integral von a bis b f geschrieben, weil der Rest ist Verzierung. Ja? Ich verstehe nichts. Bemerkung. Abgekürzt BEM. Also diese Variable, die hier steht, Ja, die ist in gewisser Weise Tradition. Und insbesondere ist es egal, ob ich jetzt Integral a bis b f von x dx oder Integral a bis b f von t dt oder Integral a bis b f von, ja, xi haben Sie also gemocht, dxi oder, was weiß ich, Integral a bis b f von eta d eta schreibe. Das ist immer das Gleiche, solange ich... Manchmal ist es trotzdem nützlich, diese unterschiedlichen Bezeichnungen zu verwenden hier. Also, Tradition heißt, man kann dieses weglassen hier. Also, dass man es trotzdem hinschreibt, ist Tradition. Und es kommt auf diese Variable eben nicht an. Man kann irgendwas anderes hinschreiben und meint immer das Gleiche. Also ankommen tut es nur auf diese drei Größen f, die Funktion insgesamt, und die Werte a und b. Alles hier hinter ist Folklore sozusagen. So, das, dies gesagt habend, ist es trotzdem manchmal nützlich, hier eine Integrationsvariable hinzuschreiben in bestimmten Situationen. Also in dem Moment, in dem die Funktion f von x eine konkrete Funktion x hoch 3 etwa oder sowas ähnliches oder eben e hoch alpha x oder Sinus x alpha, Sinus xy ist. Ja, dann würde man schreiben, Integral von a bis b x hoch 3. Ja, jetzt ist die Funktion f hier konkret in der Form hingeschrieben und dann ist es sinnvoll, da dx zu schreiben. Oder bei solchen Funktionen e hoch alpha x, Integral a bis b, e hoch alpha x. Hier ist es sogar noch wichtiger zu kennzeichnen, was die Integrationsvariable ist, weil diese Funktion könnte ich genauso gut über x wie über alpha integrieren, sodass... ich da dann auch dx schreibe oder eben entsprechend bei dieser Funktion a bis b Sinus xy dx. Ja, und ich meine eben Integration bezüglich x und nicht bezüglich y, sodass es doch praktisch ist, die Integrationsvariable, oder sein kann, die Integrationsvariable zu notieren, in dem Moment, in dem man in so konkreten Situationen ansonsten gar nicht weiß, wonach man integriert. Das ist dann einfach eine klarere Schreibweise. Okay, noch eine Bemerkung. Ich habe diese ein bisschen intuitive Einführung des Integrals über Fläche unter einer Funktion. Gewählt, aber tatsächlich integriert man in der gleichen Art und Weise, in der man nicht negative Funktionen, also f größer gleich 0, definiert hier. Genauso macht man es bei Funktionen, die Vorzeichen, also verschiedene Vorzeichen wechseln, verschiedene Vorzeichen annehmen können. Ja, in diesem Fall ist das Integral zwar immer noch ein Wert, aber es lässt sich nicht mehr als Fläche oder nicht mehr ohne weiteres als Fläche interpretieren. Okay, dann ist das Integral eben nicht die Fläche. Zum Beispiel kann ich die Funktion 1 für x größer 0, 0 im Punkt x gleich 0 und minus 1 für x kleiner 0 nehmen. Die ist ja vergleichsweise übersichtlich. Punkt 0 ist die 0, hier ist die 1, hier ist die minus 1. Diese Funktion ist eine monotone Funktion, nicht? Sie ist größer gleich, springt, und also das größer gleich bleibt, sobald ich nach rechts gehe. Die ist monoton, also insbesondere ergibt es das Integral für jedes Intervall a bis b. Ja, und sobald ich dann zwischen minus a und plus a integriere, hier ist a, hier ist minus a, ja, dann kriege ich gerade raus, dass, wenn ich diese Berechnung mit der, mit dieser Grenzwertbildung mache, ja, dann steht hier immer gerade 1, hier minus 1 und im Ergebnis ist es so, dass ich die Summe hier und die Summe hier gerade aufheben. Egal welche Intervallunterteilung ich nehme, solange ich 0 mitnehme. Und aus diesem Grund ist das Intervall, das Integral zwischen minus a und plus a immer gleich 0. So, zwei Sachen kriegt man relativ schnell auch durch Angucken der Formeln. Wenn ich das Integral von der Funktion f über dem Intervall von a bis c nehme, dann ist das das Gleiche, als ob ich erst bis b integriere. Und dann über das Integral von b bis c. Sodass das Integral additiv ist, in diesem Sinne, wie es auch mit Flächen relativ leicht sichtbar ist. Also, dass ich, wenn ich diese Fläche nehme und dann diese Fläche nehme, das Integral von a bis b, das Integral von b bis c, dann ist die Gesamtfläche gerade die Summe der Fläche unter den beiden einzelnen Intervallen. Und außerdem wenn eine Funktion nicht negativ ist in dem Intervall, also ich schreibe es mal f von x größer gleich 0, dann ist auch das Integral über das Intervall a bis b f von x von a bis b größer gleich 0 auch aus der Sternformel relativ naheliegend zu sehen. Denn die Funktionswerte, die ich hier habe und die in der Summe auftauchen, da kommt immer was größer gleich 0 dazu, sodass das Ergebnis auch größer gleich 0 sein muss. Ja, wie ich vorhin schon sagte, wenn man das mal konkret von Hand macht, schon für einfachste Funktionen, gibt diese Formel Integral a bis b f von x dx ist gleich Grenzwert über immer feiner werdende Unterteilungen. Ja, ist aufwendig und unhandlich, aber also wie schon gesagt, Rechner können das durchaus gut. Einmal können Rechner das und zum anderen geht es oft gar nicht anders. Ja, das ist im Allgemeinen kann ich Integral f nicht berechnen. Für viele elementare Funktionen geht es aber trotzdem. Und das ist der Zusammenhang zwischen Differential- und Integralrechnung. Hier sind Integrale, nicht? Also diese Funktion, diese Formeln, die hier stehen, die haben mit Differenzieren nichts zu tun. Gar nichts. Ich muss einfach nur die Funktion auswerten und dann Summen bilden. Und ich fürchte, mit dem komme ich heute nicht mehr sehr weit. Ich schreibe nur noch mal die Überschrift vom nächsten Abschnitt hin. Das ist Stammfunktionen. Stammfunktionen sind Funktionen, wenn ich eine bestimmte Funktion habe, dann ist jede Funktion, deren Ableitung dieser Funktion ist, eine Stammfunktion. Und das machen wir aber nächstes Mal. Sekunde. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass diese Integraldefinition, die hier steht, schön ist, direkt hinschreibbar, lässt sich in 20 Minuten definieren und so weiter. In der Theorie ist sie schlecht. In der Theorie macht man oder ist man gezwungen, eine andere Art von Definition vom Integral zu machen. Das ist allerdings ein ganzes Stück aufwendiger. Beim praktischen Rechnen kommt allerdings nichts anderes raus. Also bei den Funktionen, die man wirklich hier integrieren will, gibt es das Gleiche. Okay, bis nächste Woche dann.